Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane im Studio. Guten Tag. Und wir schauen in die Zukunft, wenngleich in die nähere. Vor der Abstimmung über Teile des Klimapakets im Bundesrat gibt es noch Kritik aus den Bundesländern. Bevor Bundeswirtschaftsminister Altmaier morgen seine Industriestrategie vorlegt, sickern Details zu mehr Prüfrechten der Regierung bei ausländischen Übernahmen durch. Und vor der Rabattschlacht am Black Friday warnen Cyberschützer vor Angriffen. Gegen Chinas wachsenden Einfluss wehren sich seit Monaten Demokratieaktivisten in Hongkong. Um sie zu unterstützen, hat US-Präsident Donald Trump nach kurzem Zögern heute Gesetze unterzeichnet. Unter anderem sollen Handelsprivilegien zurückgenommen werden, wenn die Menschenrechte in Hongkong nicht beachtet werden. Die Regierung in Peking tobt. Was heißt das jetzt, der neuerliche Streit für den Handelskonflikt zwischen den beiden mächtigen Volkswirtschaften? Dieser Frage ist Brigitte Scholtes für uns nachgegangen.
Und wieder scheint es so schnell nichts zu werden mit einem Abschluss der Handelsgespräche. Das zumindest legen die Reaktionen der Finanzmärkte in Asien und Europa auf die Sanktionsgesetze gegen Hongkong nahe. Dabei geht es allerdings nur um die sogenannte Phase 1. In einem ersten Teilabkommen sollen etwa die Themen geistiges Eigentum, Währungsfragen und Finanzdienstleistungen geklärt werden. Sollte das nicht gelingen, drohen die USA mit weiteren Strafzöllen auf chinesische Waren im Wert von rund 156 Milliarden Dollar. Die sollen am 15. Dezember verhängt werden. Felix Herrmann, Investmentstratege des Vermögensverwalters BlackRock, rechnet damit jedoch nicht.
Ich bin trotz dieses Themas Hongkong nach wie vor der Meinung, dass die Chancen tatsächlich relativ gut stehen, dass sich die USA und China zeitnah auf diesen berühmten Phase-One-Deal einigen werden, weil einfach die Aussicht darauf, diese weiteren 150 Milliarden mit Zöllen zu belegen, gerade dem US-Konsumenten erheblichen Schaden zufügen würde, ihm Kaufkraft rauben würde und dementsprechend im Prinip genau in einer Phase, wo der US-Präsident Donald Trump eben einen starken US-Konsumenten braucht, nämlich im Wahlkampf, genau in dieser Phase würde womöglich dann der US-Konsument Schaden nehmen. Und das ist sicherlich das Letzte, was Trump im Wahlkampf möchte.
Ein weiteres Argument dürfte dagegen sprechen, dass die USA die Handelsprivilegien gegenüber Hongkong einschränken würden, meint Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Diese Handelsprivilegien ermöglichen den freien Austausch von Gütern und Finanzen zwischen Hongkong und dem Westen.
Der amerikanische Kongress möchte ja die Demokratiebewegung in Hongkong stützen, aber wenn die Amerikaner ernst machen würden mit Sanktionen gegen Hongkong, dann würde dem Land ja die wirtschaftliche Grundlage entzogen werden und dann würden die Menschen in Hongkong leiden und damit auch die Demokratiebewegung. Das wäre kontraproduktiv.
Doch auch wenn es zu einem Teilabkommen mit China kommen sollte, ausgestanden sei der eigentliche Konflikt, der nicht nur im Handel, sondern auch in der Frage der Menschenrechte besteht, noch lange nicht, meint Krämer.
Jetzt kam die Initiative vom Kongress und dort haben fast alle zugestimmt. Und das ist ein Indiz dafür, dass nicht nur Trump China kritisch sieht, sondern auch im Grunde genommen das amerikanische politische Establishment inklusive der Demokraten. Und das bedeutet, selbst wenn Trump nicht wiedergewählt würde und ein Demokrat dann Präsident würde. Auch er würde vermutlich ja eine Art Handelskonflikt weiterführen mit China. Die meisten Amerikaner wollen nicht, dass sie irgendwann überrundet werden von China.
Doch die Chinesen dürften sich künftig kaum von den USA beeinflussen lassen, vermutet Felix Herrmann von BlackRock.
Ich glaube, der Weg Chinas ist generalstabsmäßig geplant. Er ist vorgezeichnet. Die USA werden vielleicht immer mal wieder hier und da versuchen, den Chinesen ein paar Stöcke in die Speichen zu schmeißen. Aber aufhalten lassen werden sich die Chinesen sicherlich nicht.
Der Investmentstratege Felix Herrmann im Bericht von Brigitte Scholtes. Die Chinesen lassen sich nicht aufhalten. Ja, das hat man in den letzten Jahren auch in Deutschland gesehen. KUKA, Krauss, Maffei oder WindMW, bei diesen und anderen Firmen sind in den vergangenen Jahren chinesische Investoren eingestiegen. Jedes Mal folgten Debatten, ob das eigentlich in Ordnung ist. Sind chinesische Firmen doch oft mit der Regierung in Peking verbandelt. Das dürfte wohl ausschlaggebend sein für einen neuerlichen Vorstoß des Bundeswirtschaftsministeriums. Das will der Regierung ermöglichen, bei Übernahmen aus dem Ausland künftig genauer hinzusehen. Der Entwurf für eine Novelle der Außenwirtschaftsordnung sickerte heute durch. Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio. Was sieht der Plan vor?
Frau Hane, der Staat guckt bei Firmenübernahmen durch ausländische Investoren künftig noch genauer hin als bisher. Er schafft sich neue Kontrollrechte und eben auch die Möglichkeit, eine Übernahme zu untersagen. Es geht um Investoren aus Nicht-EU-Staaten. Und es werden 5 kritische Technologiesektoren definiert, in denen eben eine Meldepflicht und eben auch eine Prüfmöglichkeit für den Staat eingeführt werden. Das ist künstliche Intelligenz, Robotik, Halbleiter, Biotechnologie und Quantentechnologie. Das heißt, künftig gibt es eine Meldepflicht, wenn ein ausländischer Investor ein Unternehmen aus diesen 5 Bereichen kaufen will oder sich mit mindestens 10% daran beteiligen will. Genauer hinschauen heißt übrigens auch, dass der Firmenverkauf bisher untersagt werden kann, konnte bei einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung Deutschlands. Künftig geht das auch schon früher. Es reicht künftig eine voraussichtliche Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung. Und das Ganze gilt, wie gesagt, auch, wenn ein Investor Anteile, die er schon hält, weiter aufstocken will. Das heißt, wer 30% an einer solchen Firma hat und vielleicht auf 60% gehen will, der muss auch dann das melden und es wird geprüft.
Vor rund einem Jahr wurde schon die Prüfschwelle bei Übernahmen von kritischer Infrastruktur abgesenkt. Warum jetzt diese neuerliche Verschärfung?
Naja, weil das einfach nicht ausreicht. Vor einem Jahr ging es um Käufer aus dem Bereich kritische Infrastrukturen, also Telekommunikation, Cloud Computing, Leittechnik für Kraftwerke, Trinkwasser, Abwasser, Bargeldversorgung, die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und ähnliche Dinge. Da hat man in der Tat im letzten Dezember die Außenwirtschaftsverordnung verschärft und diese 10%-Schwelle eingeführt. Aber damit hätte man zum Beispiel den Verkauf des Roboterherstellers KUKA an einen chinesischen Investor nicht verhindern können. Und wegen KUKA hat es, um es mal salopp zu sagen, Frau Hane, etwas im Kontor gerappelt hier in Berlin. Altmaier hat auch mehrfach gesagt, dass er schon enttäuscht gewesen war, dass sich damals in Deutschland kein weißer Ritter gefunden hat, also ein Unternehmen, das bereit gewesen wäre, anstelle der Chinesen KUKA zu übernehmen. Und da zieht man jetzt die Konsequenz.
Stichwort deutsche Wirtschaft. Gibt es denn schon Reaktionen von Verbänden oder Unternehmen?
Also offizielle Reaktionen gibt es heute noch nicht, aber in der Vergangenheit, zum Beispiel vor knapp einem Jahr, als diese Verordnung schon mal verschärft wurde, wir haben ja gerade darüber gesprochen, da hielt sich die Begeisterung doch in engen Grenzen, denn es ist natürlich ein massiver Eingriff in Eigentumsrechte. Es bedeutet ja ganz konkret, man darf nicht verkaufen, was einem besitzt, obwohl möglicherweise ein Investor, sagen wir aus China, einen deutlich höheren Preis bereit wäre zu zahlen. So soll es auch dem Vernehmen nach bei KUKA der Fall gewesen sein, also deutsche weiße Ritter sollen unter anderem auch deshalb abgewunken haben, weil ihnen der Preis, den sie statt des Chinesen hätten zahlen sollen, zu hoch erschien. Inzwischen sieht man das in der deutschen Wirtschaft reuig etwas anders, aber eben das Unbehagen gegenüber dieser Verordnung bleibt. Und umgekehrt, man will natürlich auch nicht in so eine Ecke stellen lassen nach dem Motto, vaterlandslose Gesellen verkaufen einfach zum Höchstpreis, egal an wen. Aber es bleibt eine Gratwanderung zwischen Offenheit auf der einen Seite für Investoren und Naivität und Blauäugigkeit vielleicht auf der anderen Seite.
Theo Kehrs aus Berlin. Klimapäckchen, so nennen Kritiker die jüngsten Beschlüsse der Großen Koalition zur Eindämmung der Erderwärmung. Einen Dämpfer bekommen könnten die Klimaschutzpläne auch morgen im Bundesrat. Klimaschutz mit Blick auf die Finanzen der Länder. Barbara Schmidt-Matern blickt für uns voraus.
Wenige Tage vor der UN-Klimakonferenz in Madrid würde die Kanzlerin das umstrittene Klimapaket lieber heute als morgen in Kraft treten lassen. Bis Jahresende spätestens peilt die schwarz-rote Koalition in Berlin die Verabschiedung an. Angela Merkel geht es um die ganz große Botschaft, wie sie diese Woche im Bundestag erklärte.
Wer, wenn nicht wir, soll denn zeigen, dass es geht, dass man dem Klimawandel etwas entgegensetzen kann, meine Damen und Herren?
Im Bundesrat braut sich jedoch Widerstand zusammen, gerade bei den Ländern mit grüner Regierungsbeteiligung. Von Blockade ist zwar nicht die Rede, aber der Bundesrat will zumindest Verbesserungen erzwingen, wo es möglich ist, sagt Volker Ratzmann, Staatssekretär des schwarz-grün regierten Landes Baden-Württemberg beim Bund.
Der Bundesrat ist nun mal keine Nebenregierung, die alles ändern kann.
Das gilt beim Klimapaket ganz besonders. Einzig die steuerliche Forderung von Klimaschutzmaßnahmen ist in der Länderkammer zustimmungspflichtig. Doch zuvor soll der Vermittlungsausschuss übernehmen. Von Kiel bis München fordern die Länder mehr Geld. Sie wollen an den Einnahmen aus dem Klimapaket beteiligt und umgekehrt bei den Kosten entlastet werden. Volker Ratzmann.
Die Entfernungspauschale, die steuerliche Förderung von energetischer Gebäudesanierung, da sagen viele, denn das ist uns alles noch nicht ausreichend, damit erreichen wir die Klimaziele nicht. Das muss besser und mehr werden. Und insbesondere müssen wir auch darüber reden, ob der Bund die Kosten dafür trägt oder die Länder. Und im Moment sieht es so aus, als wird das alles auf die Länder abgewälzt.
Auch verfassungsrechtliche Zweifel bestehen unter anderem am geplanten CO2-Preis, den die Bundesregierung als nationalen Emissionshandel bezeichnet. Vor allem die Grünen sprechen hingegen von einer verkappten Steuer. Der Bund dürfe aber nicht einfach neue Abgaben erfinden. Allerdings sind den Ländern die Hände gebunden, denn der CO2-Preis ist nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat.
Es ist mittlerweile die Wirtschaft, die sagt, mit so einer niedrigen CO2-Preisung kann man eigentlich keinen wirksamen Klimaschutz machen. Wir wollen jetzt verlässliche Zahlen haben.
Ob der CO2-Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne ab dem Jahr 2021 eine klimaschonende Wirkung entfaltet, bleibt ebenfalls umstritten. Doch vor allem die SPD ist nach Darstellung von Grünen-Politiker Ratzmann nicht bereit, über den CO2-Preis noch einmal zu verhandeln.
Also augenscheinlich will die Parteiführung oder die Parteiführung in Spe hier den Eindruck ermitteln, sie hätte das Ganze schon im Griff. Und deswegen wird wahrscheinlich vor dem SPD-Parteitag am 6. Dezember gar nichts passieren.
Auch der Streit um die Windkraft hält an. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil befürchtet das Aus für die Branche, wenn die Bundesregierung an ihrer Abstandsregelung festhält. Das Ziel, 65% erneuerbare Energien bis zum Jahre 2030 zu erreichen, sei damit erledigt, meint Sozialdemokrat Weil.
Die letzten Jahre waren schlecht und die nächsten beiden Jahre, da stehen auch keine Aufträge in den Büchern der Unternehmen. Wir brauchen also Sonderausschreibungen. Und das ganze Genehmigungsverfahren ist zu umständlich. Und da muss der Bund wirklich bereit sein, auch wirklich zu schlankeren Verfahren zu kommen.
Der Streit um die Windkraft ist zurzeit derart verfahren, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU die gesamte Passage zur Windkraft aus dem Gesetzentwurf zum Kohleausstieg gestrichen hat. Die Gespräche mit den Braunkohlebetreibern stocken jedoch ebenfalls. Ob das Gesetz zum Kohleausstieg kommenden Dienstag ins Kabinett kommt, steht damit wieder einmal in den Sternen.
Barbara Schmidt-Matern meldete sich aus unserem Hauptstadtstudio. Der Pflegemarkt in Deutschland ist im Umbruch. Immer mehr Pflegebedürftige suchen Alternativen zum Altenheim. Sie wollen im Betreuten wohnen oder in Wohngemeinschaften leben. Das klingt gut nach Gemeinschaft und Eigenständigkeit. Die wünschen sich natürlich auch Menschen im Alter. Das Problem, bisher gibt es keine Verfahren, um die Qualität in diesen Einrichtungen zu sichern, wie die Barmer Krankenkasse in ihrem diesjährigen Pflegereport festhält. Panayotis Gavrilis mit Einzelheiten.
Betreutes Wohnen oder eine sogenannte Pflege-WG. In Deutschland leben schätzungsweise 181.000 Menschen in solchen Einrichtungen. Die Zahl wird weiter wachsen, sagt Barmer-Chef Christoph Straub.
Beide Betreuungsformen sind für die Pflegebedürftigen, aber auch für die Betreiber lohnend. Die Pflegebedürftigen müssen gegenüber einer Pflege im Pflegeheim geringere Eigenanteile aufbringen. Die Betreiber können maximal doppelt so hohe Einnahmen im Vergleich zu einer Unterbringung und Betreuung in einem stationären Pflegeheim erzielen.
Ein Vergleich: In Heimen fallen für Pflegebedürftige monatliche Kosten von im Schnitt bis zu 1.900 Euro an. Beim betreuten Wohnen können sie hingegen bis zu mehreren hundert Euro sparen, indem sie verschiedene Leistungen kombinieren. Diese Wohnformen weisen aber nicht immer die gleiche Pflegequalität auf. Menschen mit Diabetes zum Beispiel müssten häufiger ins Krankenhaus, sagt Straub.
In betreuten Wohnen und in Pflegewohngemeinschaften haben 80% der Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb eines Monats Kontakt zu ihren Hausärzten. Im Pflegeheim sind es 86,6%. Wir stellen außerdem fest, dass bei den neuen Versorgungsformen häufiger die Fälle von Wundliegen auftritt.
Der Bremer Gesundheitsökonom Heinz Rothgang spricht von einer Ambulantisierung der Pflege. Er hat im Auftrag der Barmer unter anderem die Mehrkosten für die Pflege- und Krankenkassen ermittelt. Im Jahr 2018 waren das rund 400 Millionen Euro, verglichen mit einer vollstationären Pflege. Für Rothgang könnten diese Kosten in Zukunft noch steigen. Für ihn ist klar, häusliche Pflege bringt Anbietern mehr als Heimpflege, soll heißen, ein lukratives Geschäft. Rothgang beschreibt das Geschäftsmodell der Anbieter so.
Komm zu uns, du kriegst betreutes Wohnen, du kriegst die Pflegesachleistung, du kriegst die Tagespflege, alles aus einer Hand und das Ganze kommt dich billiger, als wenn du ins Heim gehst. Der Anbieter hat weniger Verpflichtung und weniger ordnungsrechtliche Dinge, die er beachten muss. Er kriegt deutlich mehr Geld, kann dann aber ein Angebot bieten, das für den Pflegebedürftigen geringere Eigenanteile impliziert. Und das macht dieses Modell so wahnsinnig attraktiv für alle Beteiligten, außer für die Beitragszahler.
Der Barmer Vorstandsvorsitzende Christoph Straub leitet aus dem aktuellen Pflegereport durch die Veränderungen auf dem deutschen Pflegemarkt Forderungen ab, vor allem in Richtung Politik. Für Pflege-WGs und das betreute Wohnen sollen zum Beispiel einheitliche Qualitätsmaßstäbe gelten.
Damit die Pflegebedürftigen selber und ihre Angehörigen besser vergleichen können. Dazu sollte auch in jedem Bundesland eine Stelle eingerichtet werden, in der die Zahl der Anbieter, die Qualität der Versorgung transparent dargestellt wird und dann auch analog des neuen Pflege-TÜVs die Qualität bewertet wird.
Dieses neue System war bereits im Herbst gestartet und soll aussagekräftigere Informationen über die Qualität der rund 13.000 Heime bereitstellen.
Panayotis Gavrilis über neue Entwicklungen auf dem Pflegemarkt hin zu mehr betreutem Wohnen. Sie gelten als Schrecken großer Unternehmen, weil die Kosten oftmals in die Milliarden gehen. Sammelklagen in den Vereinigten Staaten. In Europa gibt es die bisher nicht, was unter anderem im VW-Abgasskandal immer wieder bemängelt wurde. Denn obgleich in der EU viel mehr Autos betroffen waren als in den USA, wurden Kunden jenseits des Atlantiks bisher ungleich großzügiger entschädigt. In Zukunft sollen nach dem Willen der EU-Staaten auch Verbraucher in Europa ihre Rechte besser durchsetzen können, auch wenn die Industrieminister der Länder heute betonten, astronomische Forderungen wie in den USA sollten in der EU nicht ruhen. Die Verhandlungen mit dem Europaparlament können jetzt starten. Ralf Siener mit Einzelheiten.
Ein Anfang ist gemacht. Die Verhandlungen zur konkreten Ausarbeitung der künftigen EU-Richtlinie für EU-weite Sammelklagen kann sofort beginnen. Aus Sicht von Isabel Buske vom Brüsseler Büro des Verbraucherzentrale Bundesverbandes bedeutet das einen großen Fortschritt. Sollte zum Beispiel eine Bank rechtswidrige Gebühren erheben und die dann jahrelang von Tausenden von Bankkunden bezahlt werden.
Da ist der Schaden relativ gleichgelagert. Man kennt genau die Anzahl der Verbraucher, man kennt ihre Namen und dann kann man das in einem Verfahren abräumen, nämlich sagen, unterlassen in Zukunft diese Gebühr einzuziehen und bitte auch gleich zurückzahlen.
Der Schadensersatz für den Verbraucher ist der entscheidende Vorteil einer erfolgreichen Sammelklage im Vergleich zum deutschen Modell der Musterfeststellungsklage, die zwar eine rechtswidrige Praxis beenden kann und dafür sorgt, dass keine weiteren Verbraucher geschädigt werden.
Das hilft aber denjenigen, die bereits geschädigt wurden, nicht weiter, um tatsächlich Schadensersatz zurückzubekommen. Und deswegen ist diese Gesetzesinitiative so wichtig, auch für Deutschland.
Betont Isabel Buske vom Verbraucherzentrale Bundesverband gegenüber dem ARD-Studio Brüssel. Nach Einschätzung der Bundesregierung könnte das deutsche Modell der Musterfeststellungsklage durch eine EU-Richtlinie zur Sammelklage überflüssig werden. Stefan Wernicke vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag sieht durch Sammelklagen weniger Großkonzerne wie VW oder Großbanken gefährdet, als vielmehr kleine und mittlere Unternehmen.
Wie sieht es aus, wenn Sie als Mittelständler plötzlich vor einer Armada US-amerikanischer Anwälte stehen, die dann mit solchen Klagen drohen?
Doch die Industrieminister verständigten sich heute in Brüssel darauf, dass Verbraucher und Verbraucherschutzorganisationen ihre Klage nicht einfach in einem Land einreichen können, in dem die höchsten Schadensersatzleistungen winken, weil dort ein besonders verbraucherfreundliches Rechtssystem herrscht. Sammelklagen in der EU bedeuten nach Ansicht des Europaparlamentariers Sven Giegold keineswegs zwangsläufig amerikanische Verhältnisse in der EU.
Man kann gemeinschaftlich klagen, ohne gleichzeitig Tür und Tor verrückten Schadensersatzforderungen zu öffnen, wie in den USA. Das will niemand in Deutschland. Aber dass Verbraucherinnen und Verbraucher gleich in einem Zuge zu ihrem Recht kommen, das ist eine sinnvolle Idee aus Frankreich. Die hat die Kommission vorgestellt und vorgeschlagen und die sollte Deutschland nicht blockieren.
Die Bundesregierung ist in diesem Punkt skeptischer. Sie dringt darauf, dass die Richtlinie nachgebessert wird, um missbräuchliche und ruinöse Sammelklagen zu verhindern. Nur unter dieser Voraussetzung hat sich Berlin heute in Brüssel der Stimme enthalten.
Ralf Siener berichtete aus Brüssel. Wir bleiben beim Verbraucherschutz. Vor der Rabattschlacht namens Black Friday warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor Cyberangriffen auf Online-Shops und Verbraucher. Einzelheiten von Sebastian Tittelbach.
Online-Händler haben diese beiden Tage fest im Blick. Den Black Friday und gleich danach den Cyber Monday. Aber nicht nur Verkäufer hoffen auf gute Geschäfte. Hacker stellen sich offenbar genauso auf zwei Großkampftage ein. Zu dieser Einschätzung kommt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Behördenchef Arne Schönbohm rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Cyberattacken.
So wie es große Chancen gibt, auch für die Wirtschaft, sehen wir auch große Gefahren. So haben die sogenannten Denial-of-Service-Angriffe im letzten Jahr deutlich zugenommen. Am Cyber Friday um über 70% und am sogenannten Cyber Monday um über 109%.
Denial-of-Service-Attacken sind mit das Schlimmste, was einem Online-Händler passieren kann. Hacker bombardieren die Internetseite so heftig mit sinnlosen Anfragen, bis die Computer unter dieser Last zusammenbrechen. Der Shop ist dann für echte Kunden nur noch schlecht oder gar nicht mehr zu erreichen. Ein Horrorszenario, vor allem an umsatzstarken Tagen. Der Handelsverband Deutschland rechnet am Black Friday und Cyber Monday mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro beim Online-Shopping, ein Anstieg von 22% gegenüber dem Vorjahr. Hacker wollen daran kräftig mitverdienen.
Früher kennen wir das vielleicht noch aus den alten Mafia-Filmen, wo es dann sogenannte Schutzgelderpressung gibt. Das sind natürlich Themen, die man hier auch durchführen kann, indem man hingeht und sagt, mein lieber Online-Händler, wir zeigen dir einmal, was wir können durch eben Denial-of-Service-Angriffe. Das heißt, dass der Shop online nicht mehr erreichbar ist. Und dann fordert man später Schutzgelder ein dementsprechend.
Aber auch Zahlungsdienstleister und Paketdienste sind Ziele von Cyberattacken am Black Friday. Die Bonner Cyberschütze haben die Angriffe im vergangenen Jahr analysiert. Die Attacken dauerten zum Teil über 5 Stunden und die Täter sind kaum zu ermitteln. Nicht nur Händler sollten vorsichtig sein, auch Kunden können zum Ziel werden. Die Verbraucherzentralen warnen vor E-Mails zum Black Friday mit falschen Gutscheinen und Rabattaktionen. Die Hacker hätten es auf die persönlichen Daten der Empfänger abgesehen oder sie wollen Schadsoftware verbreiten. BSI-Chef Arne Schönbohm empfiehlt ein gesundes Misstrauen.
Erst denken und dann klicken. Im Netz ist nichts umsonst. Alles entspricht auch so wie in der Realität auch. Glauben Sie nicht alles, was dort im Netz steht.
Einen kompletten Schutz für Online-Shops gibt es aus Sicht der Behörde nicht. Wer versuche, seine Internetseite gegen alle Angriffe abzusichern, habe wahrscheinlich bald keine Kunden mehr, weil der Einkauf dadurch zu kompliziert wird.
Der Bericht von Sebastian Tittelbach. Wir kommen zum Börsenbericht aus Frankfurt. Heute für uns im Studio Jan Plate. Wir starten mit neuerlichem Hickhack im Tarifstreit zwischen Lufthansa und der Gewerkschaft UFO.
Ja, und die Lufthansa hat den Vorwurf der Flugbegleitergewerkschaft dementiert. Man habe die Verhandlungen über eine umfangreiche Schlichtung am Vorabend ohne Ergebnis vorzeitig abgebrochen. Also da bleibt weiter Klärungsbedarf und allerdings auch Unruhe. Und dann gibt es in der Börsenzeitung noch ein Interview mit dem Chef von Lufthansa Cargo. Und der sieht das Luftfrachtgeschäft in der schwierigsten Situation seit 2009. Und deswegen die Lufthansa-Papiere, sie geben 0,5% nach.
Wir haben in dieser Sendung über die neuerliche Zuspitzung im US-chinesischen allgemeinen Streit und damit auch Handelsstreit berichtet. Drückt das den DAX heute?
Das bereitet den Anlegern Kopfschmerz. Manche fürchten auch, das könnte zu einer Eiszeit zwischen den USA und China führen. Und der DAX ja, doch jetzt mit einem Minus von knapp 0,5% bei 13.240 Punkten. Und besonders verlieren natürlich mal wieder die Aktien der Exporteure. Da sind unter anderem dann die Aktien der Autobauer, Volkswagen, BMW oder Daimler. Die verbilligen sich durchschnittlich um rund 1%.
Und gibt es trotzdem auch Gewinner heute?
Es gibt ein paar Gewinner. Also da ist der Münchner Triebwerkhersteller MTU Aero Engines. Der Chef von MTU, der erwartet zwar keine schnelle Lösung im Handelsstreit, aber MTU als Unternehmen rechnet für nächstes Jahr erneut mit einem Rekordergebnis. Und die Aktie von MTU, die kann zulegen um 0,25%. Es gibt noch ein paar weitere Gewinner im DAX. Das ist der Versicherungskonzern Münchner Rück oder auch Heidelberg Zement. Und dann wird es aber auch schon ein bisschen dünner, kleine, hauchdünne Gewinne noch bei der Allianz oder bei Henkel.
Schauen wir noch in den MDAX. Bei ThyssenKrupp brodelt es mal wieder. Die Stahlarbeiter drohen mit Protesten.
Ja, die IG Metall hat für kommenden Dienstag, das ist der 3. Dezember, zu einer Demonstration aufgerufen. Dann kommt der Stahlaufsichtsrat zusammen. Es werden massive Investitionen in Anlagen und Wettbewerbsfähigkeit gefordert von der IG Metall, von den Stahlarbeitern. Während es von einem Fondsmanager der Union Investment, die ja zu den Volks- und Raiffeisenbanken gehört, heißte, ThyssenKrupp habe in der letzten Dekade nicht bewiesen, dass man für die Aktionäre Wert schaffen kann, wenn man in Europa im Stahlgeschäft kein Geld verdient. Dienen kann und zwar über Jahre, dann muss man sich fragen, ob das Sinn macht. Und der Wert der Aufzugsparte, der wird zwar auf 15 bis 20 Milliarden Euro geschätzt, aber ThyssenKrupp müsse eben dafür sorgen, dass die übrigen Geschäfte einen positiven Cashflow erwirtschaften. Also es brodelt bei ThyssenKrupp wohl mit Demonstrationen in der nächsten Woche und die Aktie mit einem Minus von über 1%.
Dann zum Schluss noch der Blick auf den Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro kaum verändert bei einem Dollar 10,03, denn die deutschen Staatsanleihen, die sind mal wieder und weiter gefragt. Deswegen die durchschnittliche Rendite tiefer Minus, jetzt bei minus 0,38%. Und der Goldpreis, der notiert gegenüber gestern Nachmittag zumindest kaum verändert, bei rund 1.456 Dollar.
Der Börsenbericht kam von Jan Plate. Danke nach Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft endet gleich in Kultur heute. Der Konzertfilm über Aretha Franklin, Amazing Grace. Silke Hane war am Mikrofon. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend.